SRF 2 Kultur.
Und hier begrüßt Sie jetzt Hanna Wick am Mikrofon zur Sendung Kontext. Heute geht es um den Medienwandel, nicht bei Zeitungen, Radio und Fernsehen, sondern in der Wissenschaft. Auch da wird viel publiziert, über neu entdeckte Krebsgene zum Beispiel, über Gestein auf dem Mars oder das Verhalten von Affen. Und solche wissenschaftlichen Artikel erscheinen immer öfter nicht auf Papier, in Fachjournalen, die dann irgendwo auf einem Regal in einer Bibliothek stehen. Artikel und Journale erscheinen auch im Internet, und zwar gratis. Der Grund: Alle sollen Zugang haben zu den Erkenntnissen, die Forscher rund um die Welt erarbeiten. Das Konzept heißt Open Access und ist daran, die Forschung grundlegend zu verändern. Ganz vorne mit dabei ist ein wissenschaftlicher Verlag aus Lausanne. Wir haben ihn besucht.
Offenes Wissen, wie das Internet die Forschung umpflügt. Kapitel 1: Von der Rebellion zum Mainstream.
Jeder sollte das Recht haben, Wissenschaft lesen zu dürfen. Es sollte nicht ein Privileg sein, das andere Leute haben.
Kein Privileg, sondern ein Recht. Das ist die Vision von Camilla Markram. Die Hirnforscherin wünscht sich eine offene, freie Wissenschaft, wo jeder Mensch auf der Welt alle Forschungsresultate lesen kann, ohne dafür bezahlen zu müssen. Wo man nachvollziehen kann, was die Forscher mit den Steuergeldern so treiben. Wir treffen uns in einem grauen Büroklotz an der ETH Lausanne. Er liegt ganz am Rand des Areals, als gehörte er nicht dazu. Doch was hier ausgeklügelt wird, trifft das Herz der Forschung, nämlich wo und wie Forscher über ihre Arbeit berichten. Das ist zentral, denn bevor Resultate nicht veröffentlicht sind, haben sie keinen Wert. Sie zählen nicht. Der Weg bis zur Publikation aber ist steinig. Und das war der Ausgangspunkt für Camilla Markram.
Wir saßen einfach immer in der Runde, in Diskussionsgruppen und immer wieder, wenn das Thema Publikation aufgekommen ist, haben Leute sich beschwert.
Beschwert darüber, dass ihre Resultate nicht schnell genug publiziert werden, zum Beispiel. Traditionellerweise funktioniert das in den Naturwissenschaften nämlich so, dass eine Forscherin ihren Artikel bei einem Verlag einreicht. Zuerst versucht sie es bei einem besonders berühmten Fachjournal, wie den Flaggschiffen Nature oder Science. Und meistens wird der Artikel dann abgelehnt. Hier sollen nur die allerbesten und allerneuesten Resultate erscheinen.
Dann geht man halt ein Journal nach dem anderen, eine Stufe niedriger, bis man irgendwo dann tatsächlich mal publizieren kann. Und in diesem ganzen Prozess kann man durchaus 1 bis 2 Jahre verlieren. Und es wurde auch mal eine Schätzung gemacht, wie viele Stunden verloren gehen dabei in diesem ganzen System. Und das sind jährlich 15 Millionen Stunden.
15 Millionen Stunden. So lange liegen jedes Jahr irgendwo auf der Welt Erkenntnisse herum, bevor sie publiziert werden.
Das traditionelle System ist eins, das sehr langsam ist, der sehr ineffizient ist. Und dann haben wir uns halt einfach mal überlegt, das wollen wir jetzt verändern mit einer neuen Art von Publikation.
Und so gründete Camilla Markram im Jahr 2007 gemeinsam mit ihrem Mann Henry einen neuen Verlag, genannt Frontiers. Hier sollte alles schneller gehen und effizienter, mit Hilfe der Informatik.
Die Basis von dem, was wir in Frontiers machen, ist IT. Als ich angefangen habe, ich habe mich nicht als Verleger gesehen oder als Publisher oder so etwas. Wir haben halt neue Algorithmen, neue Software gebaut, alles online, im Internet verankert, um halt diesen Publikationsprozess zu verbessern. Und es ist wirklich ein IT-Startup.
Angefangen hat es mit einem einzigen Fachjournal. Mittlerweile zählt Frontiers über 30 verschiedene Journale aus allen Naturwissenschaften. Publiziert werden etwa 1000 Artikel pro Monat. Die sind dann alle auf dem Web frei zugänglich, eben Open Access.
Open Access war für uns immer eine Gegebenheit, das muss einfach so sein. Jeder hat ein Recht darauf, Wissenschaft lesen zu dürfen.
Die Idee des Open Access war nicht mehr neu, als Camilla Markram den Verlag Frontiers gründete. Schon in den 80er Jahren proklamierten die Computerpioniere im Silicon Valley, Information will frei sein. Sie rebellierten gegen die althergebrachte Wissensgesellschaft und das Internet gab ihnen Aufschwung. 1991 entstand dann das erste große Open Access Projekt in der Forschung, bekannt unter dem Namen Archive. Das ist eine Datenbank, wo Forscher ihre Artikel deponieren können, noch bevor sie begutachtet und publiziert sind. Und diese Vorab-Versionen kann jeder frei anschauen. Das Projekt Archive startete in der Physik und eroberte bald auch die Astronomie, die Mathematik und die Computerwissenschaften.
Es ist phänomenal, wie das in der Physik funktioniert. In den Life Sciences ist es ein bisschen anders, mehr kompetitiv.
Das heißt, die Konkurrenz verhindert, dass auch Biologen und Mediziner ihre Arbeit auf die Datenbank stellen. Sie fürchten, jemand könnte ihre Idee klauen. Kommt hinzu, dass es in diesen Fachrichtungen oft um marktfähige Produkte geht, zum Beispiel neue Wirkstoffe für Medikamente. Und da spielt dann gleich das Geschäft hinein. Da geht es um Patente und viel Geld. Trotzdem hatte das Archive der Physiker auch Folgen für Biologie und Medizin. Es demonstrierte, dass Open Access tatsächlich machbar ist. Und so tauchten in den Life Sciences bald eigene Open Access-Projekte auf, darunter zum Beispiel die medizinische Datenbank PubMed, das Journal Biomed Central oder die Public Library of Science mit dem wichtigen Journal PLOS ONE. Anders als bei Archive sind die Artikel dort allerdings erst nach der Publikation frei zugänglich. Auf alle Fälle brauchen solche Datenbanken Geld für Infrastruktur und Betreuung. Manche von ihnen gibt es nur, weil eine Universität oder ein Institut die Kosten tragen. Andere sind selbsttragend. Sie haben bloß ein ganz anderes Geschäftsmodell als die traditionellen Verlage. Traditionell zahlt der Nutzer, bei Open Access hingegen der Autor, erklärt Christian Körner, Botaniker von der Universität Basel.
Der eine Weg geht über Journale, die haben Kosten, um die Wissenschaft in die Welt zu setzen, und die deckt normal im Bereich der Hochschulen die Universitätsbibliothek oder andere Einrichtungen. Der andere Weg ist, dass der Autor selbst zahlt dafür, dass irgendjemand sich hinsetzt und ein schönes, grafisch perfektes Produkt erzeugt, das dann im Web steht.
Die Preise reichen je nach Journal von einem bis etwa 3.000 Franken pro Artikel. Das muss der Forscher meist nicht aus der eigenen Tasche bezahlen. Die Forschungsförderer springen ein und übernehmen diese Kosten. Wenn die Autoren für Open Access bezahlen, das heißt goldener Open Access. Mittlerweile gibt es diese Option sogar bei traditionellen Verlagen. Sie ist meist nur teurer. Forscher können ihre Artikel in einem traditionellen Verlag aber auch wie früher publizieren, also umsonst, und danach online stellen. Das dürfen sie allerdings meist erst nach Ablauf einer Sperrfrist tun. Diese Variante nennt man Green Open Access. Ob Gold, Grün oder ganz traditionell, die Unterschiede für die Forscher seien nicht so groß, sagt der Basler Biologe Christian Körner. Er hat schon bei verschiedenen Verlagen als Gutachter gearbeitet und ist heute Chefredaktor von einem der Frontiers-Journale. Auch für den Steuerzahler seien die Unterschiede zwischen den Modellen gering, zumindest finanziell.
Bei beiden Wegen muss irgendwer zahlen, und in beiden Wegen ist es letztlich immer der Steuerzahler, der die Löhne der Betroffenen oder die Publikationskosten indirekt zahlt.
Einen großen Unterschied aber gibt es, dass die Artikel bei Open Access eben frei im Netz stehen, dass jeder sie lesen kann. Und genau das verhilft Open Access nun zum Durchbruch. Offenes Wissen für alle. Diese Idee ist offenbar einfach zu gut, sie nicht umzusetzen. Institutionen, die Wissenschaft fördern, schreiben Open Access immer öfter zwingend vor, für alle Forscher, die von ihnen Geld beziehen. Begonnen hat es in den USA, mittlerweile gilt das aber auch in der Schweiz, zum Beispiel für die Gelder des Nationalfonds. Was als rebellische Idee von Hackern im Silicon Valley begann, ist mittlerweile also Mainstream. Stimmt das, Christian Körner?
Ich will da nicht kategorisch widersprechen. Vor 10 Jahren hätte ich das. Heute hat sich das so schnell entwickelt. Einfach die Tatsache, dass die gängigen Journale alle schon Open Access sind. Man würde es fast nicht merken, wenn jetzt ein Verlag seine Printversion gar nicht mehr druckt.
Es ist ein schleichender Wandel, und ebenso schleichend ist die Kritik verstummt. Man findet kaum noch Experten, die sich öffentlich und grundsätzlich gegen Open Access äußern. Einzig in den Geistes- und Sozialwissenschaften regt sich noch etwas Widerstand. Dort kämpfen die Forscher dafür, weiterhin Bücher publizieren zu dürfen, die nicht Open Access sind, weil Bücher in diesen Fachgebieten eine wichtige Publikationsform sind. In den Naturwissenschaften aber hat sich Open Access etabliert. Und das sehen auch die traditionellen Verlage so. Sie bieten selbst Open Access-Optionen an, und einer nach dem anderen kaufen sie sich in aufstrebende Open Access-Verlage ein.
Das ist eigentlich völlig logisch. Also ich meine, das ist so, wie die Ölfirmen jetzt plötzlich Solarkollektoren erzeugen. Also man geht dann einfach in den Markt, der einen potenziell konkurrenziert, auch hinein. Dann kann nichts mehr passieren, dann ist man dort und da.
Der deutsche Springer Verlag hat schon vor einer Weile Biomed Central gekauft. Der Großverlag Elsevier ist beim Online-Portal Mendeley eingestiegen und das Flaggschiff Nature hält eine Mehrheitsbeteiligung am Lausanner Verlag Frontiers. Das war für Camilla Markram eine große Genugtuung.
Wir dachten damals, das ist ein historischer Moment.
Ein Moment, in dem sich die Open Access-Bewegung selbst auf die Schulter klopfen kann.
Insofern, glaube ich, haben viele von uns und der Pioniere wie PLOS, Biomed und so weiter geschafft, was sie schaffen wollten, dass Informationen zugänglich sind der ganzen Welt.
Wichtig ist für Markram aber, dass die Kooperation mit Nature das Wesen von Frontiers nicht verwässert.
Unsere Entscheidungsprozesse sind komplett unabhängig. Das war auch wichtig für uns. Also das wollten wir nicht einfach so übergeben.
Was kriegt Nature?
Na, die kriegen eine Plattform und einen Open Access Publisher, der phänomenal wächst. Wenn das kein guter Deal ist, dann weiß ich auch nicht.
Kapitel 2. Qualität trotz Quantität. Wie soll das gehen?
Wir wollen die große, solide Masse von Forschungsresultaten publizieren. Es ist gar nicht mal so sehr unser Anliegen, die besten 10% zu publizieren.
Das sagt Camilla Markram, die Gründerin des Wissenschaftsverlags Frontiers in Lausanne. Sie hören die Sendung Kontext mit Hannah Wick am Mikrofon und wir sind heute zu Besuch bei diesem Verlag, der wissenschaftliche Artikel im Internet publiziert, frei zugänglich für alle. Solide Artikel, will Camilla Markram. Sie müssen nicht glänzen, aber stimmen, das sollten sie schon und dafür braucht es eine Qualitätskontrolle. Reicht ein Forscher bei Frontiers einen Artikel ein, dann ordnet der Computer den Artikel je nach Fachgebiet einem Hilfsredaktor zu.
Die scannen den Artikel am Anfang und schauen, ist die wissenschaftliche Methode gut, gibt es keine Fehler und so weiter. Und wenn es diesen ersten Scan übersteht, dann senden wir ihn aus zu den Reviewern.
Die Reviewer, zu Deutsch Gutachter, prüfen den Artikel dann auf Herz und Nieren. Sie korrigieren ihn, besprechen sich mit dem Autor und so geht das hin und her, bis ein Artikel schließlich publiziert wird. Das dauert nur etwa 3 Monate, geht also schneller als bei den traditionellen Journalen. 30.000 Gutachter arbeiten für Frontiers rund um die Welt, ohne Lohn. Der ganze Prozess, man nennt ihn Peer Review, läuft anonym ab und hinter verschlossenen Türen, genau wie bei einem traditionellen Verlag. Mit 2 Unterschieden, sagt Camilla Markram. Bei Frontiers gehe alles schneller und die Prüfung sei weniger subjektiv.
Wir haben auch viele Kriterien mit reingebaut, um diesen Prozess wirklich sehr objektiv zu machen und auch sehr kollaborativ zu machen. Wir glauben an den Peer Review, wir glauben nur, dass der eine bestimmte Struktur haben muss.
Konkret heißt das, es wird nicht bewertet, wie originell ein Resultat ist, es geht bloß um die Korrektheit. Bei den traditionellen Journalen ist das anders. Hier spielt der Geschmack der Gutachter ebenfalls eine Rolle, sehr zum Leidwesen vieler Forscher. Auch von Christian Körner, der für Frontiers als Gutachter arbeitet.
Wenn es nur um die Korrektheit ginge, dann wäre das überhaupt kein Problem. Meistens kommen aber andere Elemente dazu. Neben der Korrektheit kommen noch Fragen, ist es neu? Hat es Gewicht? Ist es notwendig? Dann gibt es bei der Interpretation Spielraum. Man kann das so sehen oder so sehen. Und dort kommen meiner Meinung nach die Schwächen des Systems vor allem zum Ausdruck, weil da eben Meinung einfließt.
Meinung aber habe in der Wissenschaft nichts verloren.
Das ist jetzt ein sehr positiver Aspekt bei den Open Access Journalen. Die meisten, also jedenfalls die, die ich kenne, die gewichten primär, ist die Arbeit korrekt. Da gehört die Statistik dazu, die Wiederholbarkeit, die Dokumentation. Und weil dort ja keine Platzbeschränkung ist, ist es völlig gleichgültig, ob die Arbeit jetzt Gewicht hat, ob sie neu ist, ob sie vielleicht die Autoren bei der Interpretation ein bisschen ihre Meinung vertreten, die andere vielleicht nicht haben. Diese weichen Argumente, die bekommen in der Open Access weniger Gewicht, weil weniger Wettbewerb um Platz ist.
In den traditionellen Journalen muss man hart kämpfen um einen Platz an der Sonne. In Open Access gibt es mehr Chancen für alle.
Open Access fragt nicht, wie oft wird die Arbeit wahrscheinlich zitiert, und wenn sie möglicherweise nie zitiert wird, weil sie so seltsam ist, aber an sich korrekt ist, dann würde die in Open Access trotzdem publiziert werden. Es kann ja dann durchaus sein, dass die reale Welt zeigen wird, doch, diese Arbeit war wichtiger, als wir zunächst meinten, und sie wird dann zitiert und viele werden versinken und werden niemals zitiert werden. Der Platz spielt dort keine Rolle.
Platz ist genug. Und gerade darum hat Open Access eben doch ein Qualitätsproblem. Es gibt unzählige Journale, die nur so tun, als sei es ihnen ernst mit der Wissenschaft. In Wahrheit wollen sie von den Forschern bloß die Publikationsgebühr einstreichen. Je mehr Publikationen, desto mehr Gewinn. Und so erscheinen schlechte oder sogar ganz falsche Artikel im Netz im Mäntelchen der Wissenschaft. Es gibt ganze Listen mit betrügerischen Open Access-Journalen als Warnung für Kollegen. Da stehen auch Journale drauf, die Forscher zur Zusammenarbeit drängen oder solche, deren Gutachter sich nicht wirklich auskennen. Auch über Frontiers gibt es solche Klagen. Die nehme man sehr ernst, sagt Camilla Markram. Doch das meiste seien Kinderkrankheiten. Und viele Open-Access-Journale machten sehr gute Arbeit.
Besonders in den letzten 12 Jahren wurde so viel an Arbeit reingesteckt, um die Leute aufzuklären. Wissenschaftler, denen ist das im Endeffekt egal, wie diese ganze Publishing-Industry funktioniert. Aber vieles in dieser Publishing-Industry, zumindest in der traditionellen Publishing-Industry, ist wirklich falsch. Falsch für die Menschheit, falsch für den Wissenschaftsprozess, falsch für die Wissenschaftsevolution.
Das will die Forscherin ändern mit ihren Open-Access-Journalen. Einzig bei der Begutachtung bleibt sie dem klassischen Modell treu. Die passiert noch immer hinter verschlossenen Türen, auch wenn man immerhin die Namen der Gutachter kennt. Ganz anders macht es das brandneue Open Access Journal von Faculty of Thousand aus England. Hier passiert der Peer Review erst nach der Publikation, und zwar komplett öffentlich. Eva Emsen ist an diesem Projekt beteiligt und erklärt, wie es funktioniert.
We published the article first after a quick editorial check.
Sie würden nur einen schnellen Check machen und den Artikel dann gleich ins Internet stellen. Dann erst beginne der Peer Review und der sei komplett öffentlich. Wie lange er dauere, das komme nicht darauf an, denn der Artikel sei ja schon publiziert. Das ist ein radikaler Versuch, doch er könnte sich lohnen.
To check the quality, this is actually where we think that open peer review can be really, really helpful because
der offene Peer Review helfe, die Qualität zu sichern, weil man dann sehen könne, was die Gutachter sich gedacht hätten und warum ein Artikel publiziert worden sei.
And by at least naming the reviewers, which a lot of journals already do, but definitely by showing the review reports, you can actually see what people thought of it and you can see the reason why it was published.
Mehr Transparenz soll er also bringen, der Versuch von Faculty of Thousand, auch wenn die Forscher manchmal noch etwas verblüfft reagieren.
A lot of people have also said, well, are you sure it's really published? Because it hasn't yet been peer-reviewed when it goes up. Like, yes, it is published.
Like, viele Forscher hätten gesagt, seid ihr sicher, dass mein Artikel tatsächlich als publiziert gilt, auch wenn er noch nicht begutachtet ist? Und Faculty of Thousand sage, natürlich, schau, da ist er ja. Wir haben ihn ins Netz gestellt. Publiziert und begutachtet, das sei nun mal nicht dasselbe. Der Biologe Christian Körner kann der Idee des offenen Peer Reviews jedenfalls etwas abgewinnen.
Es gibt Vor- und Nachteile, wie bei all diesen Dingen. Die Offenheit ist, dass, also ich sage es einmal ganz salopp, wenn man offen eine andere Arbeit beurteilt, dann ist man weniger giftig, weniger gehässig. Das sollte man nie sein, aber es passiert natürlich dann irgendwo. Also man, wenn man direkt mit einem Autor in Kontakt tritt und sagt, schau, warum hast du das so gemacht? Das kann man doch anders rechnen. Versuch das noch einmal. Das ist ein menschlicherer Umgang mit der Situation.
Genau dieser nette Umgang könne aber auch zum Problem werden.
Umgekehrt sind manche dann gehemmt, dort, wo es wirklich notwendig wäre, deutliche Kritik anzubringen. Das würde dann vielleicht in einem verdeckten Review-Verfahren rauskommen.
Ob sich der offene Peer Review bewähren wird, ist also noch nicht klar. Aber Faculty of Thousand wagt den Versuch. Auch sonst ist die Organisation experimentierfreudig. Sie akzeptiert zum Beispiel auch Artikel, die anderswo keine Chance hätten.
We accept replications and also refutations of papers.
Faculty of Thousand akzeptiere auch Wiederholungen und Widerlegungen, die traditionell schwer zu publizieren seien, weil jemand schon dasselbe gezeigt habe oder eben das Gegenteil.
We do accept those papers and they're just judged on their own merit.
Es soll ein Ansporn sein für Forscher, solche Studien durchzuführen. Und das ist wichtig, denn wie belastbar sind Resultate, die noch nie jemand repliziert hat? Gerade in der Biologie und Medizin ist das ein großes Problem. Außerdem fordert Faculty of Thousand, dass die Autoren zu jedem Artikel alle Daten liefern. Die Daten sind bisher so etwas wie ein schwarzer Fleck in der Publikationslandschaft. Das sieht auch Camilla Markram von der ETH Lausanne so.
Alle publizieren Artikel über alle Verlage hinweg. Und das ist im Endeffekt eine Zusammenfassung von einer Arbeit über 3 Jahre, wo sehr viel an Daten hereingegangen ist. Aber diese Daten sind dann irgendwo im Labor. Und wenn der PhD-Student weggeht, dann sind diese Daten meistens auch verloren, weil keiner mehr weiß, wie man da in dieses Excel-File oder in was auch immer wieder reinkommt.
Und damit das nicht passiert, sollen Forscher eben in Zukunft auch Datensätze publizieren. Es geht von Open Access zu Open Data.
Ich glaube, das ist ein großer Trend, den wir jetzt auch sehen werden über die nächsten 5 Jahre, dass man mehr an Daten publizieren wird und dass man Artikel an Daten aufhängen wird.
Kapitel 3: Facebook für Forscher.
Open Access ist die Grundlage. Zugang zu Informationen ist ein Grundrecht der Menschheit. Peer Review liegt uns auch am Herzen und das auszubessern ist sehr wichtig. Das Dritte ist aber auch, es wird immer mehr publiziert.
Das sagt Camilla Markram von der ETH Lausanne und Chefin des Verlags Frontiers. Es wird immer mehr publiziert, gerade weil das Internet keine Schranken setzt.
In den nächsten 12 Jahren werden wir mehr publizieren als in unserer gesamten Spanne der Menschheit. Und das kann natürlich niemand mehr lesen heutzutage. Oder auch in der nahen Zukunft wird das niemand mehr lesen können. Das heißt, wir müssen auch andere Systeme und Techniken haben, um herauszufiltern, was für mich als Leser jetzt relevant ist. Für mich ganz persönlich.
Auch hier macht es Frontiers den Forschern ein Stück weit bequem. Der Verlag sammelt nämlich alle möglichen Nutzerdaten und schlägt den Forschern dann vor, was sie interessieren könnte. Ähnlich wie bei Amazon, wo man nach dem Kauf eines Buchs immer gleich ein weiteres Buch vorgeschlagen bekommt. Oder wie bei Facebook, wo man seine Fotos mit Freunden teilen und die Fotos von anderen kommentieren kann. Die Forscher haben bei Frontiers auch ein persönliches Profil. Da geht es um mehr als nur Publikationen.
Zum Beispiel auf dem Profil von einem Wissenschaftler kann er seine Konferenzen eingeben, die er organisiert, oder halt seine Video-Lectures oder Seminare und so weiter. Es gibt also vieles, was ein Wissenschaftler macht, das außerhalb dessen jetzt nun auch wichtig ist, außerhalb der Publikation.
Es geht um die Gemeinschaft, die Community. Und die Verlagswebsite ist auch ein soziales Netzwerk.
Die Idee dieser Paarung zwischen den Publikationen auf der einen Seite und dem Social Network auf der anderen Seite ist wirklich, die Artikel effizienter zu verteilen. Open Access ist eine Möglichkeit. Wenn man das aber paart mit Algorithmen, die wissen, wer was liest und wer mit wem verbunden ist, dann kann man diese Artikel noch besser verteilen an die richtigen Personen. Und auf der anderen Seite hat das Social Network wirklich auch den Sinn, nachher zu filtern, was man eigentlich lesen soll.
Filter und Algorithmen sollen den Forschern also Orientierung bieten in der Artikelflut. Sie sind aber noch aus einem anderen Grund wichtig für Camilla Markram, für die Beurteilung der Forscher und ihrer Arbeit. Verkürzt könnte man sagen, je mehr Kommentare, Klicks und so weiter, desto wertvoller die Arbeit der Forscher. Ganz anders als heute ist das nicht. Schon jetzt werden Forscher häufig nur daran gemessen, wie oft ihre Artikel von Kollegen zitiert werden. Eine einzige Zahl bestimmt über die Karriere. Und Camilla Markram möchte jetzt, dass es mehrere Zahlen sind, dass nicht nur die Zitate zählen, sondern eben auch die Kommentare, Shares und Klicks und so weiter. Aber ist diese Quantifizierung nicht grundsätzlich problematisch? Nicht für Camilla Markram.
Man muss erst einmal anfangen mit den Dingen, die man quantifizieren kann und die auch wirklich Resultate sind. Ein Artikel ist ein Resultat, deshalb ist es auch so einfach wahrscheinlich. Ein Datensatz, der gut ist, ist auch ein Resultat. Das könnte das nächste sein, um einen Wissenschaftler zu beschreiben. Eine Vorlesung, das ist ein anderes Resultat. Und wenn man auch Ratings drauf bekommen kann, dann ist das wiederum eine andere Facette des Wissenschaftlers, die man quantifizieren kann, die man auch beurteilen kann.
Nicht nur Camilla Markram denkt so. Auch bei anderen Open Access Journalen experimentiert man mit neuen Messzahlen, zum Beispiel bei Faculty of Thousand oder bei der Public Library of Science. Da entscheidet die Masse, welcher Text gut ist und welcher schlecht, nicht mehr ein einzelner Gutachter. In Zukunft könnte man sich diese Gutachter vielleicht sogar ganz sparen, glaubt Camilla Markram.
Ich denke, wahrscheinlich könnte man den Menschen schon ausschalten, wenn man den Algorithmus gut genug baut. Ich glaube, heutzutage sind wir noch nicht dort. Keiner ist dort, den Algorithmus so gut zu bauen. Wenn man allerdings Profile von Leuten hat, wenn man genug Daten hat, dann könnte man schon zumindest darüber spekulieren, dass man irgendwann einmal eines Tages einen Algorithmus hat, der sehr gut ist im Beurteilen, ob dies ein guter wissenschaftlicher Artikel ist oder ein nicht ganz so guter wissenschaftlicher Artikel.
Ein Computer könnte also in Zukunft darüber entscheiden, was gute und was schlechte Forschung ist. Das klingt ein bisschen unheimlich. Nach schöner, neuer Welt, wo Maschinen bestimmen über eine so urmenschliche Sache wie die Wissenschaft und wo die Forscher ihre Arbeit nach der Masse richten. Unmöglich erscheint mir dieses Szenario aber nicht mehr nach meinem Besuch bei Frontiers in Lausanne. Hier wird deutlich, wie sehr sich der Publikationsprozess schon verändert hat und noch verändern wird. Die Forscher haben immer mehr Auswahl, wo sie publizieren wollen und zu welchen Bedingungen. Eva Emsen von Faculty of Thousand meint dazu:
In 5 or 10 years there are probably going to be fewer traditional journals than there are now.
In 5 Jahren werde es weniger traditionelle Journale geben. Die meisten neuen Journale seien irgendwie anders. Sie seien mindestens Open Access, vielleicht veränderten sie den Peer-Review-Prozess, sie publizierten Daten oder hätten ein neues Geschäftsmodell. Es passiere im Moment unglaublich viel. Camilla Markram.
Die gesamte Publikationslandschaft verändert sich rapide schnell. Und da müssen alle ihre Turnschuhe anziehen und laufen, wir alle quasi.
Und damit endet mein Besuch bei Camilla Markram in Lausanne. Die Forscherin und Verlegerin hat an diesem Tag zwar keine Turnschuhe an, sondern elegante Pumps. Dass sie mitlaufen kann, glaube ich ihr aber auch so.
Offenes Wissen, wie das Internet die Forschung umpflügt. Sie hörten eine Kontextsendung von Hannah Wick.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.